Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nachgefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Artillerie. Schon häufig haben wir hier bei Nachgefragt über Haubitzen, Kanonen, Raketenwerfer gesprochen. Aber im Ukraine-Krieg haben wir auch gesehen, wie wichtig diese weitreichenden Waffensysteme sind. Deshalb habe ich den General der Artillerie der Bundeswehr bei mir, der gleichzeitig auch der Kommandeur der Artillerieschule ist. Guten Tag, Herr Oberst.
Ja, guten Tag, Herr Hauptmann. Danke für die Vorstellung und danke, dass ich hier sein darf.
Herr Oberst, können Sie unseren Zuschauern vielleicht einmal kurz erklären, wie wird Artillerie überhaupt in einem Krieg eingesetzt?
Also die Artillerie ist der Hauptträger des Feuerkampfes in die Tiefe und spielt deshalb für die Gefechts- und Operationsführung in einem Krieg im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung eine tragende Rolle. Ich möchte das auch gerne mit einem Blick zurück in die letzten 100 Jahre untermauern. Seit dem Ersten Weltkrieg, über den Zweiten Weltkrieg, den Koreakrieg bis hin zu den Irakkriegen hat Artillerie eine Verlustrate verursacht zwischen 60 und 80%. Und das sehen wir auch heute in der Ukraine, dass die Kriegsführung sich derzeit stark abstützt auf Artilleriegefechte. Der Artillerie sind zwei Hauptaufgaben im Rahmen der Kampfunterstützung zugewiesen. Das ist zum einen die unmittelbare Feuerunterstützung für die Brigaden, also die vorne eingesetzten mechanisierten Verbände und die Infanterie, mit der Zielsetzung, Feind zu bekämpfen und zu zerschlagen, der sich unmittelbar auf die Gefechtsführung der eigenen Truppen auswirkt. Ziele sind ja insbesondere gepanzerte Fahrzeuge, Panzerabwehrlenkraketen und beispielsweise auch Spezialgeräte wie Pioniergeräte. Die zweite Hauptaufgabe ist der Kampf in die Tiefe und Breite eines Raumes. Und hier spreche ich von derzeit bis zu 80 Kilometern. Hier ist die Zielsetzung, einen nachrückenden Gegner abzunutzen, zu verlangsamen. Das heißt, einen Gegner zu schwächen, bevor er auf eigene Kräfte trifft. Und Ziele hier sind vor allem Artilleriefeuerstellungen, aber auch Führungseinrichtungen wie Gefechtsstände, Flugabwehr und Luftverteidigungseinrichtungen.
Sowohl Russland als auch die Ukraine setzen in diesem Krieg ja vermehrt auf Artillerie. Können Sie erklären, was die Unterschiede sind? Wie setzen die beiden Konfliktparteien Artillerie ein?
Ich möchte zuerst die russische Artillerie ansprechen und teile hierzu die vergangenen Wochen und Monate in zwei Phasen auf. Im Erstansatz, ein breiter Ansatz im Norden, im Osten und im Süden, war die Artillerie eher in der Rolle der unmittelbaren Feuerunterstützung als Begleitartillerie eingesetzt. Sie wurde eingegliedert in die sogenannten Battalion Tactical Groups, übersetzt auf Deutsch in Gefechtsverbände, um diese Gefechtsverbände so autark wie möglich zu machen. Nachdem der Erstansatz zumindest im Norden und im Osten nicht erfolgreich war, haben die russischen Streitkräfte umgruppiert und den Schwerpunkt im Donbass gesetzt. Und hier haben wir erkannt einen neuen Ansatz der russischen Artillerie. Im Donbass arbeiten sie sehr entlang ihrer Doktrin, die da zusammengefasst darstellt, Artillerie erobert und die Infanterie besetzt. Wie bildet sich das ab im Kriegsbild? Nun, die russische Artillerie bekämpft Geländeabschnitte. Der Geländeabschnitt wird bekämpft mit dem Ziel, jeden Widerstand in diesem Geländeabschnitt auszuschalten. Und das bedeutet natürlich auch, dass unterschiedslos auf Soldaten und Zivilisten, dass unterschiedslos auf Infrastruktur gewirkt wird, auf Kulturgüter gewirkt wird. Und das verursacht natürlich unendliches Leid. Und wenn wir uns betrachten, zu welchen Munitionseinsätzen es da kommt, 60.000 Schuss am Tag. Wenn man bedenkt, dass eine Artilleriegranate ca. 40 Kilo wiegt mit einer Sprengkraft von 10 Kilo TNT, dann ahnt man, welche kinetische Wirkung in so einem Geländeabschnitt ausgelöst wird und welche Wirkung das hat auf Mensch und Infrastruktur. Wie gehen die russischen Streitkräfte dann vor? Sie belegen den Geländeabschnitt mit Artilleriefeuer. Danach tritt die Infanterie an, um diesen Geländeabschnitt zu nehmen. Wird der Angriff abgewiesen, also die russischen Kräfte zurückgeschlagen, erfolgt das Ganze vom Neuen. So lange, bis dieser Geländeabschnitt genommen wird, weil die ukrainischen Kräfte entweder vernichtet sind oder ausgewichen sind. Das führt zu erheblichen Verlusten auf beiden Seiten und auf der zivilen Seite mit unendlichem Leid, sowohl die ukrainischen Kräfte einerseits haben hohe Verluste und der ukrainische Präsident sprach ja von bis zu 100 Toten pro Tag. Nimmt man dazu die Ausfälle durch Verwundete hinzu, dann sind sie bei ca. 400 bis 500 Ausfällen pro Tag. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Aber auch die russischen Streitkräfte haben hohe Verluste durch diese Vorgehensweise, weil die Ukrainer sich geschickt zeitlich begrenzt verteidigen und verzögern.
Wie sieht es denn bei den ukrainischen Streitkräften aus?
Die ukrainische Artillerie war von Beginn an zahlenmäßig in den Waffensystemen und vor allem in den Munitionen unterlegen. Und daher setzen sie ihre Artillerie sehr zielgerichtet ein. Mit einer Zielaufklärung, mit einer Zielpriorisierung gegen militärische Ziele. Und sie machen das sehr geschickt auch in der Feuerstellung. Sie sind beweglich, sie sind dynamisch, sodass das russische Gegenfeuer die Artilleriegeschütze so schnell nicht erreichen kann.
Das Verhalten der russischen Artillerie, Geländeabschnitte teilweise über lange Zeiträume hinweg breitflächig zu bombardieren, verbraucht das nicht aber auch wahnsinnig viel Munition?
Das verbraucht sehr, sehr viel Munition. Und wenn ich die Zahlen lese oder höre, dass die russische Artillerie an einem Tag bis zu 60.000 Schuss verschossen hat, dann erstaunt mich die Durchhaltefähigkeit der russischen Artillerie. Also Russland muss da gewaltige Munitionsvorräte vorgehalten haben, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch zurückreichen bis in die Sowjetzeit. Und über diese Munitionsbestände verfügt die Ukraine schlicht und ergreifend nicht.
Der ukrainische Außenminister Kuleba hat gesagt, dass die Russen ein Verhältnis von 15:1 hätten gegenüber den Ukrainern, was die Artilleriesysteme angeht. Und gerade deshalb auch die westlichen Waffensystemlieferungen jetzt besonders wichtig seien. Wie schätzen Sie das als Artillerist ein?
Unbestreitbar ist, dass die ukrainische Artillerie in der Anzahl der Waffen, also im Kampfkraftvergleich, deutlich unterlegen ist. Der Blick auf die Anzahl der Systeme ist aber nach meiner Bewertung nicht ausreichend. Was ich ansprechen möchte, ist die Munition. Die Munition ist ein wesentlicher Faktor. Da hat die ukrainische Armee natürlich zurückgegriffen auf Munitionsbestände, gewiss noch aus Sowjetzeiten, aber auch aus eigener Munitionsproduktion. Und diese Munition geht zur Neige, weil Produktionsstätten zerstört sind und der Nachschub schlicht und ergreifend nicht mehr verfügbar ist. Und das bedeutet, dass die ukrainische Artillerie zwingend mit Munition unterstützt werden muss. Und das Standardkaliber der NATO ist 155 mm. Und die Folgerung daraus ist, dass natürlich auch die Waffensysteme, die die Munition verschießen können, mitgeliefert werden müssen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube nicht, dass die 18 Haubitzen, die jetzt Deutschland und die Niederlande geliefert haben, den Krieg entscheiden werden. Aber dort, wo sie regional eingesetzt sind, werden sie durch ihre Reichweite, durch ihre Kampfkraft, durch ihre taktischen Fähigkeiten und vor allen Dingen auch durch moderne Munitionssorten sehr wohl den Gefechtswert der ukrainischen Artillerie und damit auch der Gefechtswert der dort eingesetzten Kräfte erhöhen.
Sie haben es eingangs auch schon erzählt, die Kampfweise der ukrainischen Artillerie unterscheidet sich doch nicht ganz unwesentlich von der russischen. Gerade auch Zielerfassung und derartige Aspekte gehen bei den Ukrainern teilweise in Minuten oder in Sekunden. Können Sie erklären, wie das funktioniert?
Im Prinzip unterscheidet sich die Kampfweise oder die Arbeit der ukrainischen Armee nicht deutlich von dem, was wir ausbilden und wie wir in den Krieg ziehen werden. Wir arbeiten in einem System Artillerie und dieses System automatisiert den Feuerkampf mit digitaler Unterstützung. Und so sind wir auch sehr schnell. Die Ukraine haben beginnend nach dem Krimkrieg sehr rasch gute Arbeit geleistet und haben eine App entwickelt. Eine App, die genau diese Elemente, diese Systemelemente eines Systems Artillerie abbildet. Und arbeiten damit sehr erfolgreich. Was unterscheidet jetzt diese App oder die Fähigkeiten dieser App von unserer Herangehensweise? Zwei wesentliche Unterschiede. Zum einen, wir nutzen militärische Hardware und militärische Software. Zweitens, wir nutzen zur Kommunikation, also als Übertragungsmedium, Funkgeräte. Funkgeräte bieten eine ganze Reihe von Vorteilen, aber beinhalten auch eine Reihe von Nachteilen, wie die Aufklärbarkeit, die Störbarkeit und natürlich auch die Reichweite. Wie machen das die Ukrainer? Die Ukrainer nutzen freikäufliche Hardware, seien es Tablets, Smartphones, Laptops. Nummer zwei, zur Kommunikation, also zur Datenübertragung, nutzen die Ukrainer das durch Elon Musk bereitgestellte Starlink-Netz. Also sie sind online mit dem Vorteil der großen Reichweite. Und dieses Starlink-Netz ist in der Ukraine derzeit dermaßen verdichtet, dass sie überall Verbindung, nahezu überall Verbindung kriegen. Und es hat sich als sehr störresistent herausgestellt, sodass Russland hier weder erheblich manipulieren oder eingreifen kann. Und genau diese Herangehensweise mit dieser App haben wir ausgebildet in Idar-Oberstein. Da wir das Glück hatten, dass nicht nur die Geschützbesatzungen vor Ort waren, sondern auch die Batteriechefs und ein Vertreter des Bataillons, die gleichzeitig die Feuerleitung gemacht haben. Und wir haben im Rahmen auch von Artillerie-Scharfschießen die ukrainischen Kräfte nach ihrem Bedarf arbeiten lassen, vollkommen selbstständig und unter Nutzung dieser App. Und das war sehr beeindruckend und sehr erfolgreich.
Ihr Team an der Artillerieschule in Idar-Oberstein hat ja die ukrainischen Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet. Können Sie beschreiben, wie das ablief? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Schließlich ist ja die Panzerhaubitze 2000 auch ein sehr komplexes System.
Ja. Zunächst ist Ausbildung für Partner, also fremde Nationen, für uns nichts Ungewöhnliches und auch nichts Neues. Was war neu? Neu war einerseits, dass wir gemeinsam mit den Niederländern ausgebildet haben, nicht nebeneinander her, sondern tatsächlich integriert an zwei unterschiedlichen Panzerhaubitzen. Die eine wird deutsch, also in deutscher Sprache gesteuert, die niederländische Panzerhaubitze in Englisch. Was war noch neu? Wir haben Soldaten ausgebildet einer kriegsführenden Nation. Wir haben Soldaten ausgebildet, die aus dem Gefecht kommen, die aus der Front herausgezogen wurden und kurzfristig nach Deutschland verlegt worden sind. Wir haben Soldaten ausgebildet, die im Gefecht standen, die Artilleriefeuer in der eigenen Stellung erlebt haben. Und was war noch neu? Wir haben Soldaten ausgebildet, von denen wir wussten, dass nach der Ausbildung sofort der Einsatz bevorsteht, die also nach der Ausbildung unmittelbar ins Gefecht müssen. Und das zwingt zum Erfolg und zwingt auch dazu, alles wegzulassen, was nicht für eine kriegstüchtige Ausbildung brauchbar ist. Deshalb haben wir Vollgas gegeben. Wir haben 7 Tage die Woche ausgebildet an 10 bis 12 Ausbildungsstunden pro Tag. Und das hat alle an ihre Grenzen gebracht. Und das geht bis hin zur Konzentrationsfähigkeit. Die Panzerhaubitze ist ein Roboter, ein Computer, geleiteter und computergeführter Roboter, in dem man konzentriert arbeiten muss, sonst kann man auch in dem System verletzt werden. Und da mussten wir schon darauf achten, dass wir rechtzeitig abbrechen mit der Ausbildung oder unterbrechen mit der Ausbildung, damit da keinem was passiert, damit da keiner auch zu schauen kommt. In der letzten Ausbildungswoche im Rahmen zweier Artillerie-Scharfschießen, da waren die ukrainischen Artilleristen alle in ihre Position eingesetzt, von der Beobachtungsstelle über die Feuerleitung bis in die Geschütze hinein, haben die alles selbst gemacht, haben sich selbst geführt, haben selbst scharf geschossen. Es war kein deutscher Ausbilder mit an Bord und die haben hervorragende Zeiten hingelegt mit einer guten Trefferlage. Am Ende des Tages haben wir das Ausbildungsziel erreicht und wir hatten ein gutes Gefühl. Nach diesen Artillerieschießen konnten wir uns in die Augen schauen und konnten sagen, das passt. Sie können die Panzerhaubitze unter schwierigen Bedingungen in einem Gefecht einsetzen. Und ja, das muss man schon auch einräumen. Wie wir sie dann verabschiedet haben, war das schon auch ein emotionaler Moment. Wir haben Verbindung in dieses Bataillon. Und sie standen im Gefecht von Beginn an. Sie sind erfolgreich im Gefecht. Sie hatten auch schon Feuer in der eigenen Feuerstellung. Wenig Gefechtsschäden, dafür hat die Panzerhaubitze ja die Panzerung. Und sie setzen vor allen Dingen auch Smart-Munition sehr, sehr erfolgreich ein. Und das gibt einen schon das Gefühl der Zufriedenheit, aber auch Stolz, dass wir das geschafft haben, die Kameraden so auszubilden, dass sie jetzt ihren Auftrag erfüllen können.
Sie haben ja dargestellt, dass das schon eine ganz schöne anspruchsvolle Aufgabe war, in so wenig Zeit so viel Ausbildung zu packen. Was war denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung der Ausbildung?
Die größte Herausforderung war die Schriftbarriere. Ja, es gibt auch eine Sprachbarriere, aber die sind wir überkommen durch Dolmetscher und militärische Sprachmittel aus der Truppe. Wir hatten bis zu 40 Übersetzer vor Ort und wir haben sie auch alle gebraucht. Herausforderung war die Schriftbarriere. Die Panzerhaubitze 2000 ist ein interaktives Geschütz. Das spricht über Schrift mit dem Geschützführer und erwartet Eingaben. Ich sage ein Beispiel. Wenn ein Feuerauftrag fertig ist, dann fragt das Geschütz den Geschützführer, Feuerauftrag ausführen. Und da muss er eine Antwort geben, ja oder nein. So, und die ukrainischen Kameraden sind kyrillisch gewöhnt, aber eben nicht das lateinische Alphabet. Und das war die Herausforderung zu Beginn. Wir haben das versucht, schnell zu überkommen, indem wir Ausbildungshilfen in Kyrillisch übersetzt haben, indem wir beispielsweise die Bezeichnungen in der Panzer überklebt haben, Kyrillisch. Aber am Ende des Tages mussten die das auswendig lernen. Aber das war die größte Herausforderung, die Schriftbarriere und das Umstellen auf eine andere Sprache.
Im Militärischen sagt man ja auch, das Einfache führt zum Erfolg. Wir versuchen ja auch, die Komplexität da oft zu reduzieren. In der Ukraine müssen jetzt die Ukrainer mit sehr vielen Waffensystemen aus unterschiedlichen Ländern arbeiten. Das hatten wir auch bei Nachgefragt schon einmal besprochen. Und aus artilleristischer Sicht ist es doch sicher ähnlich, dass das ein Problem darstellt, oder?
Also ich habe ja die Sendung mit Herrn General Freuding gesehen und ich kann das nur unterstreichen, was er sagt. Diese Typenvielfalt ist ein Albtraum für Logistiker, weil man bataillonsbezogen die Instandsetzung sicherstellen muss, die Ersatzteilversorgung bis hin auch zur Munition. Und das ist nicht die einzige Herausforderung. Die Ausbildung ist bezogen auf den jeweiligen Typ, auf die jeweilige Waffe, sei es Caesar oder Panzer. Das heißt, ein Soldat, der an der Caesar ausgebildet worden ist, kann nicht zwangsläufig sofort in der Panzerbitze eingesetzt werden. Und hinzu kommt noch, dass diese Typenvielfalt, die einzelnen Waffensysteme auch unterschiedliche taktische Anforderungen stellen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Panzerbitze 2000 ist gut geschützt, im Gelände hochbeweglich, aber sie ist 60 Tonnen schwer. Das heißt, der Brigadestab muss schon mal die Verlegeplanung über die geeigneten Brücken mit der entsprechenden Tragfähigkeit und im Gelände machen. Auf der anderen Seite haben wir beispielsweise die M777-777, die ist sehr leicht, sie ist sehr beweglich, kann dadurch, dass sie ein Radfahrzeug ist, schnell bewegt werden, aber sie bietet keinen Schutz. Und bei artilleristischem Gegenfeuer dauert es wesentlich länger, aus der Stellung wegzukommen, also einen Stellungswechsel durchzuführen. Und das alles gilt es für die Stäbe in der Planungsarbeit zu berücksichtigen und macht die Planungsarbeit fehleranfällig und aufwendiger.
Gerade was den Nachschubaspekt angeht, da sind manche unserer Zuschauer skeptisch. Ich würde da gerne eine Zuschauerfrage zitieren zum Thema Kaliber. Die verschiedenen Artilleriesysteme sollten doch kein großes Problem sein, denn es sind ja alles 155 mm Geschosse. Panzerhaubitze 2000, 777 und Caesar.
Auf den ersten Blick erscheint das augenscheinlich. Aber der kleinste gemeinsame Nenner der verschiedenen Munitionssorten für die unterschiedlichen Waffensysteme ist tatsächlich das Kaliber. Das reicht aber nicht aus. Die einzelnen Munitionen haben unterschiedliche ballistische Daten, also Flugbahndaten, die berücksichtigt werden müssen. So gibt es unterschiedliche Munitionssorten, bereits bei uns in der Artillerie, Sprenggeschosse, Leuchtnebelgeschosse, Smartgeschosse. Und ein weiterer Faktor ist die Treibladung, also der Treibsatz, der das Geschoss dann beschleunigt und ins Ziel bringt. Und das alles müssen Sie berücksichtigen und in ballistischen Daten so zusammenfassen, dass Sie am Ende des Tages auch das Ziel treffen. Grundsätzlich kann man alle diese Munitionssorten in Geschütze implementieren, also im Bordrechner, in der Datenbank abspeichern. Das ist grundsätzlich möglich, solange das Geschütz die technischen Voraussetzungen hat, also je nach Rohrlänge und je nach Druck, den eine Treibladung entwickelt. Das geht. Und deshalb war es unser Ziel von Beginn an, dass wir die Munitionssorten, die in der Ukraine verfügbar sind, aus den USA, aus Frankreich, aus Norwegen, aus den Niederlanden, aber auch unsere eigenen, alle in der Geschossdatenbank der Panzerhaubitze 2000 implementieren, also integrieren, sodass die Panzerhaubitze sie ansprechen kann bei der Munitionszuführung und auch verschießen kann.
Wir haben ja bereits die Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine geliefert. Jetzt erhält die Ukraine mit dem Raketenwerfer Mars noch ein weiteres System. Wir sehen es hier. Können Sie vielleicht unseren Zuschauenden, weil da wird auch häufiger gefragt, erklären, was denn die Unterschiede bei der Anwendung dieser Systeme sind?
Also der Raketenwerfer Mars ist grundsätzlich leichter zu bedienen, weil er nicht die Komplexität der Panzerbitze aufweist. Und Sie können im Prinzip an der Munition nicht arbeiten, Sie können nichts machen. Man sieht das hier ganz gut, der sogenannte Rocket Pod, der wird geliefert, einschließlich der Munition. Hier sehen wir die Raketen im Rohr. Der wird beladen auf den Raketenwerfer Mars, der wird angestöpselt Also es wird die Verbindung, die elektronische Verbindung zum Feuerleitrechner hergestellt und das war es mit der Munition. Insgesamt deutlich einfacher in der Bedienung. Was bietet der Raketenwerfer Mars? Wir liefern ja 3 Raketenwerfer Mars in die Ukraine, einschließlich der dazugehörigen Munition und hier im Schwerpunkt die GMLS-Munition. Habe ich vorhin schon mal ganz kurz dargestellt, gelenkte Munition über GPS, Reichweite 80 Kilometer, hohe Präzision. Eine scharfe Waffe in der Hand einer guten Besatzung.
Jetzt liefert Deutschland nicht nur, sag ich mal, Waffensysteme engeren Sinn, sondern auch Artilleriezubehör, wie eben das Artillerieortungssystem Cobra. Können Sie die Relevanz von diesem System einmal erläutern?
Die Zielordnungsmittel sind ein wesentlicher Systemanteil im System Artillerie. Ohne Zielaufklärung, ohne Zielortung ist auch kein Feuerkampf möglich. Und speziell Cobra wird eingesetzt gegen feindliche Artilleriekräfte mit seinen Fähigkeiten. Das Cobra führt durch eine Flugbahnvermessung, das heißt ein Artilleriegeschoss wird aufgefasst und das Cobra rechnet auf der Flugbahn zurück, wo es herkommt, also in die Feuerstellung. Es kann aber auch vorwärts rechnen, dorthin, wo das Geschoss einschlagen wird. Und damit sind wir befähigt, zu jeder Tages- und Nachtzeit bei nahezu jedem Wetter feuernde Artilleriesysteme, feuerende Raketensysteme und Mörsersysteme aufzuklären und am Ende des Tages dann auch mit einer hinreichenden Genauigkeit zu bekämpfen. Also ein wesentliches System.
Ihre Artillerieschule hat ja mit der Ausbildung der ukrainischen Soldaten schon einen wertvollen Beitrag geleistet. Können Sie vielleicht auch schon erläutern, ob Sie auch Lehren für die Artillerie in Deutschland ziehen konnten aus dem Ukraine-Krieg?
Ich betrachte zunächst die Ausbildung. Grundsätzlich bilden wir das Richtige aus. In unseren Geschützen, in unseren Waffensystemen, aber auch in den Zielortungssystemen. Vom Wissen, also vom Vorschriftenstand bis hin zum handwerklichen Können, also in der Bedienung. Wir bilden aber auch das Richtige aus, insgesamt im Bereich der taktischen Einsatzgrundsätze. Ich denke, wir sind da ganz gut aufgestellt und setzen das auch in Ausbildung und Übung um. Und das kriegen wir ganz gut hin. Natürlich müssen wir einen Blick darauf richten, auf die Kriege der letzten Jahre. Was bedroht uns? Und die Ukraine, der russische Krieg, ist ein gutes Beispiel. Was kommt auf uns zu? Auf was müssen wir uns einstellen und am Ende des Tages auch in der Ausbildung abbilden? Ich sage dir nur ein Beispiel. Die Nutzung von Smartphones. Es hat sich herausgestellt, dass Smartphones sehr gut abgehört werden können, aber auch geortet werden können. Und wenn wir lesen oder aus den Medien entnehmen, dass wieder ein Gefechtsstand bekämpft worden ist und hochrangige Offiziere und Stabsoffiziere bis hin zu Generalen getötet wurden, dann lässt sich das oftmals auf die Kommunikation mit Smartphones zurückführen. Das bedeutet natürlich für uns, als Folgerung für die Ausbildung, wir müssen darüber nachdenken, dass wir in der Gefechtsausbildung auf unsere Smartphones verzichten und diese im Spind lassen. Ich weiß schon, was ich hier sage. Das wird zu einem Aufschrei führen, weil wir täglich damit umgehen. Aber es ist eine Folgerung aus dieser Erkenntnis, dass man mit Smartphone auf dem Gefechtsfeld gefährlich lebt.
Vielen Dank, Herr Oberst. Das waren wirklich sehr interessante Einblicke. Ihnen und euch besten Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, schreibt sie uns einfach. Bis zum nächsten Mal.